Ja, willkommen. Schön, euch hier begrüßen zu dürfen zu dem Workshop, der mit Musik erstmal nichts am Hut hat. Aber für mich persönlich doch, wenn man irgendwie in der Verantwortung steht für irgendjemanden, und dann ist Selbstführung ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch in der Bibel sehr, sehr gut finden können. Und die Bibel führt uns, ruft uns auch dazu auf, im Thema Selbstdisziplin auch Übungen zu haben. Und ich glaube, dass es keine andere Zeit gab, wo wir mehr denn je Selbstführung benötigen und einen gewissen Rhythmus zu leben und zu beachten, der uns von der Schrift auch gegeben ist. Ne? Und genau, eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte einen Beamer hier. Aber ich war bestimmt schuld daran, dass ich es falsch kommuniziert habe. Man hat mir gesagt, ich hätte einen Flipchart bestellt. Das ist aber auch nicht schlimm. Ihr habt jetzt das Handout von mir. Ich werde dann in der Struktur die Punkte ja auch durchgehen. Und nagelt mich nicht fest, wenn da die Punkte nicht exakt so formuliert sind, wie ich die sagen werde. Aber dann habt ihr auf jeden Fall eine Grundlage, an der ihr euch orientieren könnt. Und das andere hoffe ich auf der Tonspur mit Bildern zu euch zu assoziieren. Okay? Genau. Ich hoffe, dass wir so einfach ungefähr 45 Minuten haben, 50 Minuten, und dann gibt es ein paar Minuten noch, oder 45 eher, und dann haben wir ein paar Minuten zu Fragen oder auch einen Austausch. Und genau. Wie bin ich eigentlich zu diesem Thema gekommen? Es war nämlich so, dass ich, also vielleicht zum Kontext von mir, ich bin von der Persönlichkeit jemand, der in vielen Themen mitmischt, und das ist auch ein Stück weit Charakterfrage. Also ich liebe die Dynamik und von vielen Organisationen. Also ich bin Geschäftsführer eines Startups, ich bin bei uns in der, das sage ich jetzt alles nicht nur, um euch zu sagen, wie toll ich bin, sondern einfach nur die Tatsache, was so, wie mein Leben aussieht. Ne? Wir haben 4 Töchter im Alter von 21 bis 13. Genau, die sind auch heute Nachmittag, kommen die auch nochmal hier dazu. Wir sind in der Gemeinde sehr aktiv, bin im Predigtdienst, Musikdienst habe ich 10 Jahre geleitet, leite jetzt den Musikdienst im Bund. Diese Konferenz habe ich organisiert, die Pfingstkonferenz ist jetzt bald, mit dem Megachor darf ich mitverantworten. Bin Geschäftsführer eines Startups hier in Bielefeld, bin Banker von Context und habe eine wunderbare Frau und habe Eltern links und rechts. Das heißt, es ist 360 Grad um mich herum eigentlich immer so ein gewisses Spannungsfeld. Und wer in diesem Alter auch ist, ich glaube, man empfindet das sehr stark, weil irgendwie in alle Richtungen irgendwelche Verantwortung gezogen werden. Und ich habe für mich ein Stück weit lernen müssen. Manchmal, ich habe nie so Burnout gehabt, aber körperlich erschöpft. So viele Geschichten kann ich euch nicht erzählen. Also so Tief und Ups gibt es ja manchmal wirklich krasse Geschichten. Ich hoffe, das begegnet mir auch nicht. Aber ich kann schon von Phasen erzählen, wo ich nicht mehr so leistungsfähig gewesen bin. Oder wo ich auch merkte, hey Eugen, du bist eigentlich selber daran schuld, dass du einfach gewisse Dinge nicht beachtet hast. Ne? Und 2012, wenn ihr mich dann kennengelernt habt, kennt mich jemand von 2012 noch hier? Markus, du musst mich noch kennen, aus Kiel, ne? Aus den Einsätzen. Markus kommt ursprünglich aus Kiel, heute in Gifhorn. Und da war ich 120 Kilo. Ich hatte früher mal Fußball gespielt, sehr viel Fußball, dann geheiratet. Dann gibt es ja russlanddeutsche Küche, die ist halt lecker und gut. Und ihr kennt das. Und dann irgendwie so mit der Zeit, ich habe mein Kreuz, ich hatte 3 OPs am Knie gehabt wegen Fußball. Und dann habe ich irgendwie keine andere Sportart. Und naja, wie dem auch sei, irgendwann hatte ich 120 Kilo auf dem Rippen und fing dann an, ich habe so ein Schockfoto gehabt. Das war so der Aspekt, dass ich gesagt habe, es war jetzt nicht irgendwie, dass ich gesundheitlich angeschlagen war, aber ich hatte so ein Schockfoto und dachte so, boah, nee, das kann doch nicht weitergehen. Also, und Nelly hat auch nie was gesagt. So, ne? Ich habe zu ihr immer, sag immer wieder so, warum hast du damals nicht gesagt? Ja, keine Ahnung, es war schön. Also ich meine, es ist alles gut. Und für mich war das aber irgendwann so ein Moment, wo ich dann anfing dann mit Sport. Und bin dann, um das mal kurz zu machen, von über einige Jahre mit, ich habe dann abgenommen, dann habe ich im Fitnessstudio so ein Programm mitgemacht, damit ich Verständnis für Ernährung bekomme. Und dann bin ich irgendwann zum Laufen gekommen. Und Laufen in dem Sinne, dass ich heute Marathons laufe und so Langstrecken, zum Beispiel den Hermannslauf hier in Bielefeld, Detmold, wer den kennt, das sind so Longruns. Und ich liebe diese Longruns, weil ich da über mich sehr viel gelernt habe. Und da habe ich zum ersten Mal so intensiv stärker Leistungssport gemacht, wenn man so sagen darf. Ne? Und ein Prinzip im Leistungssport, und das habe ich damals dort gelernt, ist, lebe in Rhythmen. Es ist das Blödste, was man machen kann, immer nur Vollgas zu geben. Immer nur die schweren Gewichte und immer nur die langen Distanzen oder immer nur schnell oder immer nur die gleiche Belastung. Das heißt, das funktioniert ja so, dass wir quasi den Körper einmal belasten und dann braucht der Körper 2-3 Tage eine sogenannte Superkompensation und dann kommt er in eine Erholungsphase und das nächste Mal wird er dadurch stärker. Und das trifft auf ganz, ganz viele Themen zu Und da bin ich so zum ersten Mal drauf gekommen, boah krass, Gott hat so irgendwie, irgendwas hat er so in uns hineingelegt, was auf jeden Fall einen Rhythmus bedarf, dass wir stärker werden oder schneller werden oder wie auch immer. So. Und irgendwann in meinem Bibelstudium, als ich mich mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigt habe, in einem anderen Kontext, lese ich die Schöpfungsgeschichte und denke so, wow, krass, also Gott hat ja schon einfach einen Rhythmus reingelegt. Und da gibt es viel zu entdecken. Und dann, wenn ihr überlegt, Musik, wofür ist der Rhythmus da? Wie zeichnet sich der Rhythmus aus? Haut mal raus. Also was ist der Rhythmus? Wie würdet ihr den beschreiben? Takt. Ein Takt. Und wie sieht ein Takt aus musikalisch?
Gleichbleibend.
Regelmäßig. Regelmäßig kann er sein, aber was ist wesentlich zum Beispiel ein Viervierteltakt? Harter Schlag, weich, ta, pf, du, du, bam. Das heißt, du hast einen ersten intensiven Schlag, der zweite kommt weicher, der andere kommt. Also sehen wir dort auch wieder, das, was einen Rhythmus eigentlich ausmacht, ist ein wenig die Unterschiedlichkeit der Intensität, die wir haben. Jetzt kann man da eine Philosophie drüber bauen, das will ich gar nicht so, aber wir sehen auch in der Schöpfung auch einen gewissen Rhythmus. Wir sehen in der zum Beispiel Saat und Ernte sehen wir einen Rhythmus. Wir sehen in den Jahreszeiten auch einen gewissen Rhythmus, der wiederkehrend ist. Wir sehen in Tag und Nacht auch einen gewissen Rhythmus. Das hat mich sehr stark zum Nachdenken gebracht und ich habe gesagt, okay, krass, ich will mal dem nachgehen, was hat eigentlich Gott in den Lebensrhythmus, also in den zeitlichen Rhythmus des Menschen hineingelegt, den wir beachten sollten. Und aus dem leite ich ab, dass wir dann auch glücklich, gesund, wie auch immer leben können. Also ich predige hier kein Wohlstandsevangelium, dass wenn du nur das so tust, dann wirst du nie krank. Und das ist glaube ich, fatal, weil wir sind in dieser Unvollkommenheit, in der wir leben. Aber ich glaube schon, dass wir gewisse Prinzipien beachten können, um gesund sich selbst zu führen. Zweiter Aspekt für mich heute, den ihr mitnehmen könnt, ist, ihr führt immer andere Leute mit. Auch wenn ihr zum Beispiel, ich habe jetzt eine Firma, ich leite jetzt diese Konferenz zum Beispiel oder Musik. Ich habe natürlich viele Leute, da kann ich auch sehr stark Leute beeinflussen. Aber ihr beeinflusst mit eurem Lebensstil auch immer andere Leute mit. Ihr prägt die auch. Ne? Und das einfach diesen Gedanken mitzunehmen, diesen Rhythmus, über den wir heute sprechen werden, bei sich selber zu leben, weil wer leiten will oder Verantwortung tragen will, fängt immer bei sich selbst an. Menschen, die sich nicht selbst führen können, bitte nicht Menschenverantwortung übernehmen. Und das Zweite ist aber trotzdem dann, man führt dann eine Familie, Freunde, man hat kleine, große Gruppen und so weiter. Ne? Und das kann man da genauso mit übernehmen, da tragen wir sogar, glaube ich, eine höhere Verantwortung. Und schon vorweg, ich glaube, dass wir als Gemeinden manchmal überpacen in unserer Aktivität und beachten den Rhythmus nicht. Da komme ich aber nachher zu nochmal. Lass uns mal die Schöpfungsgeschichte lesen. Wer eine Bibel hat, dann könnt ihr die gerne mit rausholen. Und einmal in die Schöpfungsgeschichte 1. Mose 1 reingehen. Genau, würde jemand von euch vorlesen, dann wäre das toll. Mhm. Ja, genau. Mhm. Von 1 bis, lies mal und dann sage ich Stopp.
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott macht die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschten und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag.
Mhm. Kannst du einmal auf 27 springen von dort? Oder gerne jemand anderes noch? Oder ist für dich okay? Ja, es klingt super. Ab 27 noch weiter?
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das ihr bewegt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auf alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich bewegt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag.
Ja, genau, das auch noch, den nächsten Kapitel.
So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Werk. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte.
Genau, perfekt. Vielen Dank. Wo in dieser Schöpfungsgeschichte erkennt ihr Rhythmen? Genau, wir haben einmal Morgen, Abend, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Tag und eine Nacht. Ne? Das sehen wir hier auch. Und egal in welchen Ebenen, also auch wenn wir im Norden sind, manchmal die Tage sehr, sehr lang, die Nächte sehr lang sind, ist trotzdem noch ein Rhythmus zu sehen. Ne? Egal wo. Genau, was habt ihr noch gesehen an Rhythmen?
Gott sprach und es geschah.
Genau. Und zwar, was passierte da? Also wenn wir das mal so zerlegen in einem Prozess. Gott sprach und es geschah. Der erste Prozess war was? Was ging dem vorweg?
Tag.
Nee, noch nicht?
Erstmal ein Wort und
dann. Ich würde sagen Kreativität. Ja, Kreationismus. Ja, daher kommt das ja auch. Also wir sprechen von einem Innovationsprozess. Das ist ein Momentum, wo etwas überlegt wird und dann spricht man das aus. Es wird Wort, wird zu Leben und dann entsteht was daraus? Also es gibt Kreation, Innovation und dann kommt ein Plan und dann wird der Plan umgesetzt. Das heißt, wie wird ein Plan umgesetzt? Ich bin jetzt ein bisschen abstrakt unterwegs, ja, aber ein Plan wird ganz einfach umgesetzt in Aufgaben. Und Gott sprach und dann entstanden Aufgaben daraus. Und er hat die sogar selber getan. Und dann wurden halt die verschiedenen Elemente geschaffen, die Tiere und so weiter. Und er sprach und es geschah. Genau. Das heißt, wir haben einen Innovationsprozess, wir haben einen Prozess des Tuns. Was noch? Bitte?
Er reflektierte sein Tun.
Fixiert. Oh, reflektiert, Entschuldigung. Reflektiert. Und an welcher Stelle merkst du das?
Als er dann sagt, das war alles gut oder das war gut.
Genau, das heißt eine Reflexion auf dem, was er getan hat. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Genau. Wenn ihr die Schöpfung anseht, wo seht ihr da noch Rhythmen drin?
Eine gewisse Bündelung der Aktivitäten sozusagen.
Ja, eine Bündelung. Was er geschaffen hat. Also
nicht durcheinander, sondern eine bestimmte Art.
In der Struktur.
Ja.
Genau. Das heißt, ein Rhythmus hat auch eine gewisse Struktur. Schauen wir in die Musik hinein, ja, wir brauchen auch da eine gewisse Struktur. Das heißt, wir finden es in einem Rhythmus auch immer wieder eine gewisse Struktur, die dann die hilfreich ist. Genau. Das heißt, wir erkennen einige Rhythmen hier. Und jetzt fragt man sich so, Eugen, warum sollen wir da wirklich drauf eingehen? Warum gilt das für uns? Das ist doch Gott, der das vorgelebt hat. Ich möchte euch zwei Argumente geben. Und zwar, das eine ist, wir haben gelesen, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Dieses Begriff Ebenbild aus dem Hebräischen ist das Wort, was da genutzt wird, heißt so viel wie Statue, Repräsentant. Das Besondere an diesem hebräischen Wort ist eigentlich, das, was ich so faszinierend finde, dieses Wort wurde in dem Umfeld des Alten Testaments für so haben sich Könige benannt. Also so zum Beispiel ein Pharao oder der König von Mesopotamien hat dieses Wort gesagt, ich bin Ebenbild Gottes. Teilweise haben die gesagt, ich bin Gott. So wie so ein Pharao, die Leute waren für ihn Dreck. Das war nichts, Mensch hat überhaupt keinen Wert gehabt. Gott sagt aber, ich möchte einen Menschen nach meinem Bilde schaffen. Wir sind nicht Gott, aber wir sind ein Abglanz Gottes. Das heißt, in uns ist etwas drin vom Charakterwesen Gottes. So durch den Sündenfall haben wir im Kern das nicht verloren. Deswegen ist auch die Würde des Menschen in der Verfassung, zum Beispiel von Deutschland, das ist der Ursprung, das Ebenbild Gottes. Das heißt, die Würde des Menschen ist uns gegeben, nicht von uns aus, sondern Gott hat sie uns gegeben, unverdient. Keiner von uns hat es verdient, dass wir leben. Aber wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Und durch den Sündenfall haben wir die Beziehung zu Gott verloren. Wir haben die Weisheit verloren, wir haben die Ewigkeitsperspektive in Gott, bei Gott verloren. Aber durch Christus gewinnen wir wieder zurück. Und im Neuen Testament lesen wir vom Tempel des Heiligen Geistes im 1. Korintherbrief. Da will ich jetzt nicht tiefer auf eingehen, aber häufig gehen Leute auf diesen Tempel des Heiligen Geistes nur ein, das betrifft die Seele. Das ist eine griechische Lehrart, sondern eigentlich ist da gemeint der ganzheitliche Körper, für den wir verantwortlich sind, Selbstfürsorge zu tragen. Und das macht für mich total Sinn, dass ich jetzt, deswegen mache ich diesen Dings, wir kommen durch Christus in das Ebenbild, er verwandelt uns zum Ebenbild Gottes wieder zurück, wir sind in Gott wieder, wir sind bei Gott, wir sind nicht Götter, ganz, ganz wichtig, und er verherrlicht sich durch unser Leben, so wie wir leben. Und deswegen glaube ich, das ist meine These für diesen Text, dass ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt über den Rhythmus sprechen, dass wir so wie Gott agiert hat, in diesen Grundprinzipien auch agieren können. Und dass es gesund ist. Und es gibt gute wissenschaftliche Belege, die das auch bestätigen, wie zum Beispiel so eine Superkompensation im Sportbereich. Ne? Beim Sportbereich ist es ja so, dass du dann zum Beispiel so einen Muskel dann quasi, machst du Liegestützen ein paar Stück. Ich würde nicht jeden Tag immer Liegestützen machen, das macht gar keinen Sinn. Sondern du machst einmal ein paar Liegestützen, 20 Liegestützen, zwei Tage davon nichts. In der Zeit ist ja der Muskel verletzt, komplett verletzt. Und dann ruht der Muskel aus, dann isst du vernünftig gute Nährstoffe, dann baut sich der Muskel auf. Und nächstes Mal, wenn du die 10 Liegestützen machst, denkst du, wie easy peasy ist das denn? Ja, genau, weil der Körper dann sich erholt hat, regeneriert hat und dadurch stärker entsprechend wird. Und lass uns jetzt einmal in die Rhythmen reingehen. Jetzt hätte ich eigentlich die Präsentation für euch auch zeigen können mit den Bildern, aber es ist jetzt so, wie es ist und ich versuche es euch einfach zu vermitteln. Und zwar das allererste, was er tut, und jetzt können wir, denke ich, das Handout auch nutzen, dann gehen wir da in dem entlang. Und zwar das Erste, was wir lesen können, ist, dass Gott sich, das was Markus vorhin gesagt hat, er hat sich was vorgenommen, hat sich Ziele gesetzt, hat sich Aufgaben gesetzt und hat sie beendet. Und das ist auch aus der Psychologie, wissen wir das sehr, sehr gut, was Menschen gut tut, wenn es nicht gut ist, wieder in die Produktivität ein wenig zurückzukehren. Also dieses sich einschließen in ein Zimmer und für sich alleine und komplett abgeschottet sein, ist das Schlechteste, was man eigentlich machen kann. Das heißt, wir brauchen als Mensch etwas, wo wir etwas Sinnvolles tun können, ja? Wo wir etwas Produktives tun können. Deswegen ist es gut, wenn du dir etwas für den Tag vornimmst, also wenn du dir etwas vornimmst zu erreichen, was zu machen, zum Beispiel schreib dir es auf. Ich nutze zum Beispiel sehr, sehr gerne die App Todoist. Vielleicht kennt ihr die auch, Todoist. Und das ist so eine ganz, ganz simple App, wo ich mir dann immer quasi in der Woche so Gedanken mache oder Sonntagabend setze ich mich meistens hin und sage, okay, was für Projekte habe ich aktuell laufen und was soll am Ende der Woche besser werden? Was will ich fertig kriegen oder was soll weiter vorankommen? Weil gerade so eine Konferenz, die über 2 Jahre projektiert war, Da kannst du auch schon mal den Überblick verlieren oder Deadlines oder wie auch immer. Und dann habe ich wirklich ein Projekt für mich so angelegt und dann habe ich mir gesagt, okay, was muss, nicht jede Woche, aber quasi immer wieder, okay, was sind so die nächsten Steps, was möchte ich machen? Ähnlich, wenn man irgendwas renoviert, dass man sich immer wieder Aufgaben vornimmt, dass man sich was überlegt hat, einstrukturiert hat, einen Termin setzt. Nichts anderes macht Gott hier. Also der hat ja genauso, der hat eine Struktur geschaffen und hat gesagt, am ersten Tag das, am zweiten Tag, am dritten Tag. Das heißt, er hat für sich schon eine gewisse Planung vorgenommen, Aufgaben definiert und hat, und das ist immer schön, vollende deine Aufgabe am Ende des Tages, die du dir vorgenommen hast. Das macht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mich macht glücklich, Aufgaben zu erledigen. Wenn ich dann so am Ende des Tages zurückschaue und sage, vielleicht ist das auch eine Eigenart meiner Person, vielleicht täusche ich mich da, aber ich mache ja Coaching im Persönlichkeitsbereich auch. Und da nutze ich den StrengthsFinder und da gibt es Leistungsorientierung, Höchstleistung, so zwei Talenttypen. Der eine schafft gerne sehr viel Häkchen, der andere schafft lieber wenig, aber qualitativ. Ne? Aber beide mögen das am Ende geschafft zu haben. Und ich glaube, das zeigt sich in Gott hier auch. Das heißt, er vollendet das, schließt das ab, es ist da und dann, und dann schaut er zurück. Das ist gleich der zweite Punkt, da komme ich gleich darauf zurück. Deswegen meine Bitte an dich, nimm dir so viel vor und nimm für dein Team so viel nur vor, wie viel du an diesem Tag oder in dieser Woche, in diesem Monat wirklich realistisch schaffen kannst. Schreib es auf, halt es fest. Warum? Weil die Zeit um uns herum zu kommunikativ ist. Kommunikation, hier ein Kanal, da Insta, da TikTok, da Pohamd. Manchmal ärgere ich mich, da war ich Instagram reingegangen, ihr kennt das ja, man hat irgendwas gesucht und dann gehst du auf Insta und auf einmal nach einer Stunde denkst du so, was habe ich nochmal gesucht? So, das nennt man dieses Rabbit Hole Prinzip, ne? So ein Hasen, die dann so in ihren Bau reingehen und die haben dann ja so überall hin Verzweigung, ne? Und dann will er eigentlich die Möhre holen und verschläuft sich, ja? So geht es uns manchmal mit Social Media oder mit den ganzen Internetgeschichten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, mir hilft das, wenn ich zwischendurch mich verliere und ich bin so ein, mich reizen ganz viele Sachen. Also wenn ich so etwas Neues sehe, irgendwie so, dann kommen bei mir immer ganz neue Ideen im Kopf. Und dann tut es mir immer ganz gut, wenn ich sage, ich weiß, dann gehe ich in meine App kurz rein, was habe ich mir für diesen Tag nochmal vorgenommen. Und dann sage ich, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe, hilft das mir, meine Sache voranzubringen, die ich eigentlich mir vorgenommen habe. Das heißt, setz dir Prioritäten, mach einen Plan und sieh zu, dass du dir so viel vornehmen kannst, was du wirklich auch erledigen kannst. Und dann plane es auch wirklich ein. Was mir dann immer hilft, ist auch morgens dann einmal in die App reinzugehen und zu gucken, was habe ich mir für heute vorgenommen. Und dann versuche ich wirklich konsequent nur diese Sachen abzuarbeiten. Ich meine, klar, der Tag verläuft manchmal anders, als man es wünscht. Ja, so. Aber meistens kriege ich dann, wenn du dann 60-70% dieser Aufgaben geschafft hast, dann ist das mehr, als wenn du gar nichts davon gemacht hast, weil du dich wieder von allen Dingen ableiten ließest. Ne? Es gibt so eine, ich habe den Begriff vergessen, wie heißt dieses Schieberitis? Also Prostika. Damit wird jetzt voll geworben, so von wegen, wenn du das hast, dann helfe ich dir und komme in die Beratung und so. Und ich denke mir so, ja klar macht das krank. Also das ist dieses Aufschieben, das ist, worüber wir gerade reden. Ne? Die Leute schieben die ganze Zeit alles auf. Ich habe keine Ahnung, warum wir in diese Falle getappt sind als Gesellschaft, aber es ist ein krankhafter Zustand. Gott macht uns vor, nimm die Aufgabe vor, mach sie fertig. So, erster Punkt. Zweiter, im Rhythmus. Ne? Denkt immer in Rhythmus. Das ist der erste Rhythmus. Wir sind dafür da, zum Arbeiten. Der zweite, an dem Abend, er macht die Aufgabe fertig und dann schaut er zurück und bewertet. Und sagt dann, gut, beim Menschen sagt er sogar sehr gut. Ich weiß nicht, warum man in den ersten zwei Tagen gar nichts sagt, aber er schaut zurück und bewertet das, was er gemacht hat und ist dankbar. Aus der Psychologie wissen wir, und das kennt ihr wahrscheinlich auch schon von verschiedenen Leuten, dass man empfiehlt, wenn man sehr dazu neigt, alles negativ zu sehen, vielleicht sogar ein Stück weit in Depressionen fällt, dann empfehlen Therapeuten häufig, ein Danke-Tagebuch zu schreiben. Das heißt, man setzt sich abends hin, vorm Schlafengehen, insbesondere wenn man auch abends, nachts im Bett liegt und dann irgendwie die ganze Zeit mit Sorgen hinsetzen und schreib doch einfach alles auf, wofür du dankbar bist. Ne? Reflektier den Tag. Was war an dem Tag gut? Was war gut gelaufen? Und dann kannst du auch gut zurückschauen und sagen, hey, was war heute eigentlich gelaufen? Wofür bin ich dankbar? Was sind die Fortschritte? Ich persönlich neige, weil ich so ein Typ bin, der gerne so viel bewegen will. Ich bin dann immer so, ich denke gleich schon an das Nächste. Also während der Konferenz denke ich schon nach, wie lösen wir das Problem mit den 500 Leuten nächstes Mal. Darüber haben wir schon gesprochen. So. Und das ist nicht gut, weil es ist so ein Jagen nach dem Nächsten, sondern ich muss für mich eher sagen, hey, was ist jetzt gerade schon gut gelaufen? Zurückschauen und dankbar sein. Warum? Du ehrst damit Gott, dein Schöpfer. Er hat dir das Leben gegeben, er hat dir die Möglichkeit gegeben, er hat dir vielleicht Ideen gegeben, er hat dir Ressourcen gegeben. Dank deinem Schöpfer für das, was du an diesem Tag tun durftest. So, wenn du Fehler gemacht hast und etwas schlecht gelaufen ist, dann kennen wir das Thema Gnade und Barmherzigkeit. Und die gilt für dich selbst, aber auch, und das muss ich auch lernen in der Mitarbeiterführung, Gnade mit deinen Mitarbeitern und mit deiner Familie auch, mit dir selbst auch. Wenn du Dinge nicht geschafft hast, weil du vielleicht faul sogar gewesen bist, weil du eben eine Netflix-Serie mehr geguckt hast oder zu lange irgendwo rumgehockt hast oder einfach deine Zeit vertrödelt oder wie auch immer, was auch jeder zu seiner Herausforderung. Aber wenn wir zurückschauen, entwickeln wir eine Dankbarkeit und erfahren eine Korrektur, um das nächste Mal besser zu machen. Das ist der zweite Punkt. Und dann kommt für mich ein Highlight. Und zwar, das, als ich damals gelesen habe, dachte ich so, hey, wieso steht, gleich sage ich euch die Stelle hier, einen kleinen Moment. Starte, so 1,13. So, in Kapitel 1, Vers 13 stand, da ward aus Abend, das kommt mehrmals vor, da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Ich sage, hä? Abend und Morgen der dritte Tag? Also ich kenne ja, bei uns ist das ja so, Mitternacht, 0 Uhr, fängt der kalendarische neue Tag an. Ne? Wie ist es bei den Juden? Wer weiß das? Genau, der Schabbat fängt am Freitagabend an, wenn die Sonne untergeht. Und das Prinzip hier heißt, am Abend beginnt schon der nächste Tag. Und das war für mich, und da habe ich mich ein bisschen auch mit beschäftigt auch, und das hat so seinen Sinn auch. Das heißt, am Abend beruhigt sich schon die Welt, in der jüdischen Welt quasi, aber auch für uns jetzt, wenn Gott das uns so sagt, vom Abend. Das heißt, da beginnt schon quasi der nächste Tag. Das heißt, der nächste Tag beginnt mit einer guten Nacht. Ein guter Tag beginnt immer mit einer guten Nacht. Und wisst ihr, was ein Kernproblem unserer Gesellschaft heute ist, der Neuzeit, seitdem wir Edison den Strom erfunden hat? Dass wir die Nacht verlängert haben. Wir haben die Nacht zum Tag gemacht. Und ich glaube sogar, dass betriebswirtschaftlich, dass man messen könnte, zum Beispiel in Städte, die 24 Stunden offen haben, und zum Beispiel New York, die Stadt, die nie schläft, die ist schon immer pleite gewesen. Die ist bankrott. Und ich glaube, dass da ein göttliches Prinzip auch verworfen worden ist, weil es geht die ganze Zeit einfach nur um Geld. Es geht nur um Schöffeln, 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 Schöffeln. Aber so ist Gott gar nicht. Und Gott gönnt uns diese Ruhe. Und wir werden über die ewige Ruhe noch im letzten Punkt sprechen. Und was wir aber gemacht haben, ist, wir verlängern diese ganze Phase oder wir verkürzen die Nacht im Prinzip. Weiß ich, meine durchschnittliche Nacht, wenn ich so tracke, und dann auch mir zeigt, was wie gut ich jetzt geladen bin, oder also so Charger hier von wegen auch für Sport und so, der zeigt öfters, dass ich meine Nacht zu kurz gehalten habe. So 6, 7 Stunden. Ne? 6 Stunden. 7 Stunden ist bei mir Optimum Schlaf. Man geht aus der Schlafforschung von ungefähr 7 bis 8 Stunden optimalen Schlaf aus. Bei Frauen ein bisschen mehr, bei Kindern sogar noch mehr. Die müssten dann schon so Kleinkinderalter, so 10 Stunden, sollten die schon ungefähr geschlafen haben. So, und jetzt ist die Forschung an der Stelle ziemlich gut mittlerweile in der Schlafforschung, weil da viel auch gemessen werden konnte. Und wisst ihr, das Interessante ist, ein Freund von mir, Waldemar Penner, vielleicht kennen ihn einige auch, der beschäftigt sich sehr stark mit dem gehirngerechten Lernen, der kommt aus Bielefeld hier auch. Ich habe euch das jetzt gezeigt, aber ich sage euch das einfach jetzt. Die Nacht besteht aus mehreren Zyklen. Vielleicht hat schon mal jemand gehört, so Traumschlafphase, leichter Schlaf, Tiefschlaf und so weiter. So, das heißt, das sind insgesamt verschiedene Zyklen und die wiederholen sich. Ja? Das heißt, am idealerweise ist es, wenn wir dreimal diese Zyklen komplett durchgegangen sind, weil gerade die letzte Phase, die erreichen wir ungefähr nach 6 bis 7, je nachdem bei wem wahrscheinlich, aber so irgendwie bei 7 Stunden, wenn wir 7 Stunden geschlafen haben, ist die Phase, wo unser Körper komplett regeneriert hat und das Wissen, was er gestern neu gelernt hat, verarbeitet hat. Das heißt, da passiert viel Lernen. Und davor, die erste Phase ist einfach eine Müllaufräumphase. Das ist auch die Phase, wo man so richtig bescheuerte Sachen träumt. Man schläft ein und wacht auf so und so, boah, was habe ich jetzt? Und das ist so diese Müllaufräumphase. Die passiert irgendwie so nach 1,5 bis 2 Stunden, landet man schon in dieser Phase und dann wacht man oft, häufiger auf. Und danach strukturiert der Körper erstmal alles weg. Den Müll räumt er weg, die ganzen Daten sortiert er ein, wo die alle so weit hingehören. Und in der dritten Phase, da passiert so richtig Schönes, da lernen wir. Da lernen wir nämlich das Bestehende, die Synapsen, die schon da sind mit den Neuen. Man kann das Gehirn auch immer wieder erfrischen. Und das passiert alles im Schlaf. Und ich weiß, wenn ich meinen Schlaf crashe, und das passiert alle 2 Wochen, wenn wir Hauskreis haben, und dann lange, ne, so, dann gibt es noch gut Essen. Essen spät abends auch eigentlich voll schädlich, weil der Körper dann ja ist ja, der Magen ist ja Muskel, Darm, ne? Und was macht er dann in der Nacht? So, dann kann er nicht zur Ruhe kommen, ne? Dann macht er Sport. So, und ich weiß, dann Samstag will ich ja trotzdem irgendwie den Tag nutzen. Und ich bin dann so gecrashed, weil ich einfach die Zeit gekürzt habe. Und ich merke einfach, diese lange Phase fehlt mir. Und ich bin dünnhäutiger, ich bin häufig auch angreifbar. Also wenn jemand mir anlegen will, so von wegen, ich bin jetzt nicht sauer oder so, aber ich merke, wie unzufrieden ist. Wenn Nelly mit mir dann, letztens waren wir dann für die Konferenz diese neue Hose shoppen. Und ich war wirklich an dem Tag, hatte ich nur zu wenig geschlafen. Und ich merkte, wie dünn, ich hasse shoppen. Muss ich dazu sagen. Also wirklich, einkaufen gehen. Und dann noch so, also unausgeschlafen. Und ich merkte so innerlich so, boah, du bist nicht, also reiß dich zusammen. Ne? Das geht ja eigentlich um dich, das geht ja nicht, ne, um irgendwen. Und das passiert, wenn wir zu wenig schlafen. Und wenn wir auf Dauer das machen, dann führt das zu einem Normalzustand. Wir denken, das ist halt so. Aber eigentlich schlafen wir zu wenig. Leute, die häufig auch in Depressionen sind, haben oft auch Schlafprobleme. Ich habe einen begleitet als ein Coach, einen jungen Mann, der in eine Lebenskrise kam, der hatte keine Frau bekommen und so, der war so ein bisschen niedergeschlagen, hat Neuorientierung gesucht, von der Bibelschule gekommen und der hat sich dann in den Sport gestürzt. Richtig stark in Sport, aber auch in der Gemeinde, auch noch alles war okay. Und irgendwann hat er dann noch in Schicht gearbeitet und das hat ihn diese sehr starke Leistung, der hat richtig, also viel, viel Sport gemacht und Wechselschichten. Und das hat seinen ganzen Schlaf zerschossen. Es hat 3 Jahre gedauert, dass er wieder regeneriert wurde. Zwischendurch war er auch, er hatte durchaus Selbstmordgedanken. Und das hat, am Ende weiß ich, der ist jetzt wieder okay und ein Aspekt war der Schlaf bei ihm. Den musste er wieder irgendwie in Gang kriegen. Er musste alles dafür tun. Da gibt es verschiedene Mittel, das will ich euch gar nicht heute alle erzählen. Aber warum sage ich euch das? Aus Abend und Morgen wurde der nächste Tag. Und wir machen den Abend oder die Nacht leider später. Was ist mit Eulen und Lerchen? Es gibt ja das Konzept von Abendmenschen und Nachtmenschen. Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube aber, das ist nicht so eine krasse Verschiebung, dass man die Nacht zum Tag macht. Sondern es ist eher so, der eine geht dann eher so 11, 12, manchmal vielleicht um 1 ins Bett und kann dann bis 8, 9 Uhr schlafen. Ne? Das ist auch okay so, finde ich. Und der andere ist dann so, dass er sagt, um 10, um 9 muss ich im Bett sein, damit ich morgens funktionieren kann. Und dann, ich liebe den Morgen auch. Ne? Ich liebe so, boah, 6 Uhr spätestens, allerspätestens will ich unten sein und dann habe ich meine Zeit. Genau, ich glaube, das stimmt schon, weil treffe ich sehr, sehr häufig an vom Typologie. Aber ich glaube nicht, dass man dies komplett dauerhaft umdrehen kann. Sollte man nicht. Weil biochemisch schüttet der Körper auch Melatonin dann aus, wenn es dunkel wird. Und das ist das Schlafhormon. Es gibt so ein paar andere Botenstoffe, die sich besser auskennen, die wissen wahrscheinlich das, aber da gibt es noch ein paar andere Botenstoffe, die da mitwirken, aber Melatonin ist wesentlich und das wird nur ausgeschüttet, wenn es dunkel wird. Fang bitte nicht an, mit künstlichen Melatoninmitteln zu schlafen. Damit veräppelt ihr nur euren Biorhythmus. Man kann es ja manchmal irgendwie im Flugzeug oder so nehmen, aber ich würde das nicht machen. Genau, das heißt, der Schlaf ist unglaublich wichtig zur Regeneration, zur Erholung und zum Lernen. Und das gibt uns hier Gott wunderbar vor, indem er sagt, aus Abend und Morgen wurde der nächste Tag. Okay, dann gehen wir weiter. Was passiert? Also der Mensch wird, ich kürze das an der Stelle ein bisschen ab, ein bisschen zu lang geworden gerade eben. Der Mensch wird geschaffen, das ist die Krönung der Schöpfung. Und nach dem Menschen kommt dann ein sogenannter Ruhetag. Das ist noch nicht der Schabbat. Wichtig, theologisch gesehen. Der Schabbat kam später mit dem Gesetz. Hier haben wir erstmal einfach das Prinzip des Ruhetags. Weil es gibt natürlich dann einige, die theologisch dann das so überspitzen, dass die sagen, ja, aber Schabbat und Samstag oder irgendwie, das ist ein Gesetz und das müssen wir einhalten. Nee, ich glaube hier, dass wir erstmal hier erstmal einen Rhythmus entnehmen können. Und zwar einen Rhythmus nach dem Ebenbild Gottes. Und zwar heißt der Rhythmus für mich 6:1. 6 Tage intensiv, zielorientiert, gut arbeiten, zuverlässig arbeiten, Aufgaben beenden, gut schlafen, vernünftig essen und am 7. Tag Ruhetag. Was mache ich am Ruhetag? Also ich sorge am Ruhetag, dass ich nach Möglichkeit, also eigentlich fast immer, also gelingt mir sehr gut, nichts mit Arbeit mache. Also das heißt, ich lese keine Mails, ich gehe nicht an meine Businessnummer dran, ich lese auch keine Bücher, was irgendwas mit meiner Arbeit zu tun hat, sondern konzentriere mich voll und ganz auf meine Familie, auf die Gemeinschaft, das Essen, auf die Gemeinde, auf den Gottesdienst und so versuche ich einfach ein Kontrastprogramm zu dem anderen zu schaffen. Wenn ich merke, dass ich zu wenig Ruhe hatte in der Woche, versuche ich an dem Tag auch wirklich intensiv zu erholen, weniger Aktivitäten zu machen, länger zu schlafen. Wir laufen in Detmold mit der Laufgruppe immer 6:30 morgens zum Hermannsdenkmal hoch. Das sind so mal hin und zurück 13 Kilometer. Ich habe das aber für mich seit einigen Jahren aber bei mir auch dort geändert. Wenn ich am Samstag zu spät nach Hause gekommen bin, laufe ich morgens nicht 6:30 los. Mache ich nicht. Weil ich weiß, das wird körperlich für mich wieder so ermüdend sein, dass ich sich das irgendwie wieder zurückholen muss. Das heißt, es braucht so ein bisschen Vordenken. Was machen wir denn mit den Sonntagen bei uns in der Gemeinde? Das ist eine gute Frage, ne? Also, ich glaube, wenn du den Sonntag... Ich sage mir meine Gedanken dazu einfach. Ich glaube, wenn der Sonntag bei euch ziemlich vollgepackt ist und ihr dort viel im Einsatz seid, dann sorgt dafür, dass ihr irgendwie den Samstag so weit leer kriegt, dass es für euch ein Ruhetag sein kann. Wenn ihr es beruflich machen könnt, sogar einen Montag dafür zu schaffen. Ja, ich meine, manche Pastoren sagen, okay, ich habe meinen Montag. Ich weiß, Johannes Schröder, mit dem ich ja eng befreundet sind, da weiß ich von ihm, dass er am Donnerstag seinen Ruhetag gemacht hat, weil Montag das bei ihm nicht geht. So, das heißt, schaff irgendeinen Tag, damit du wirklich dann diese Ruhephase hast. Und dann leb diesen Rhythmus von 6:1. Ja, Tag und Nacht, 6:1. So, was machen wir an dem Schabbat? Was machen wir an dem, an dem Ruhetag? Worum geht es da eigentlich? Im Grunde genommen schauen wir zurück und sind dankbar. Wir schauen zurück, wir anbeten Gott, wir lobpreisen ihn. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber das lesen wir ja an anderen Stellen, wo dann der Schabbat ja auch in dieser Art und Weise genutzt wird, wo auch der Sonntag-Gottesdienst ja auch entsprechend entstanden ist. Und interessant ist, dass Momente sind, wo wir auch zurückschauen und dankbar sind. Zum Beispiel das Passafest. Was war das Passafest? Das war ein Rückblick auf Ägypten. Ne? Das, was passiert, Exodus. Abendmahl, apropos Abendmahl, ist das einzige Fest, was wir feiern sollen. Das ist ein Gebot. Alle Feiertage, Weihnachten und so, das ist halt einfach entstanden in der Kirchengeschichte. Aber Abendmahl ist das einzige Fest, was dann an den Tag der Versammlung der Gemeinde gefeiert wird. Was machen wir beim Abendmahl? Und was noch? Was noch? Diese Nuance wird manchmal vergessen. Was hat Jesus noch gesagt? Er hat gesagt, wir schauen zurück, gedenkt meiner und?
Nach vorne schauen.
Nach vorne schauen. Da steht nämlich drin, ich werde es wieder mit euch tun. Das wird häufig übersehen, aber darauf freue ich mich so richtig, weil das heißt, es ist ein Zurückschauen, Dankbarkeit, Lobpreis, Anbetung und nach vorne schauen und die Hoffnung wird wieder geweckt nach dem, wo wir eigentlich leben. Da hast du wieder diese Ewigkeitsperspektive. Und das sollte diesen Ruhetag auch ausmachen, damit wir unseren Fokus entsprechend halten, wohin wir eigentlich hingehören. Genau, was ist mit dem Schabbat? Wie gesagt, der Schabbat ist aus meiner Sicht da noch gar nicht drin. Der Schabbat ist später durchs Gesetz gekommen. Das war dann wirklich wie ein Gesetz, weil Das System wird dann ein Problem. Leute fangen manchmal sehr gesetzlich an. Ja, der Sonntag muss aber so. Und ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen, weil was ist mit Leuten, die am Sonntag arbeiten müssen, Krankenhäuser und so weiter. Weil wenn nach dem Schabbat werden die verurteilt, ne? Nach dem Gesetz. Daher glaube ich, dass es erstmal ein Rhythmus ist, der einfach uns von Gott gegeben worden ist. Okay. Genau, das schließe ich auch an der Stelle ab. Ja, ich hätte noch eine Folie jetzt hier an der Stelle gehabt. Aber da an der Stelle möchte ich euch einfach ermutigen, dieses Prinzip zu leben. Und wisst ihr, am Ende werden wir immer wieder mal vor die Wand fahren, weil man kann so viel über Theorie sprechen, wie man will. Manchmal klappt es einfach nicht. Und dann müssen wir trotzdem irgendwie in der Selbstführung uns spüren und auch Signale merken vom Körper. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen ein Momentum, wo ich meinen Arm hier anfing weh zu tun, hier rechts. Und also ich hatte wie so einen Muskelkater, aber dauerhaften, wahrscheinlich wie so eine Sehenscheidentzündung, so eine angehende. Und ich meine Augen brannten. Und dann merkte ich so, als ich dann reflektiert habe, ja, den Sonntag habe ich beachtet, aber eigentlich habe ich, Tag und Nacht habe ich nicht gearbeitet, aber ich habe definitiv bestimmt 18 Stunden, 19 Stunden gearbeitet. Also für meinen Job, für den Job, für Gemeinde, für Bund und für Familie und so weiter, war nicht draußen, nicht spazieren gegangen, nicht gelaufen, nichts anderes gemacht. Und das ist das Schöne, was Gott dann mit uns macht. Er gibt uns ein paar Hinweise, so am Körper. Hey Eugen, das war nämlich vom vielen Laptop-Arbeiten. Ich arbeite hier häufig, ich bin viel unterwegs, ich arbeite nicht mit Maus, sondern oft am Laptop. Oder auch Augen, warum brennen die? Ja klar, Heizungsluft, Bildschirmzeit, nur am Bildschirm. Und dann gibt uns Gott einfach Hinweise. Oder manchmal sagt uns jemand, hey, du siehst nicht gut aus. Du hast so schwarze Ringe. Und dann sollten wir aufmerksam dafür sein und zu sagen, hey, da gibt mir Gott etwas, einen Hinweis vom Körper her, dass ich einfach wieder, vielleicht ein Stück wieder zurückgehen muss. Weil eins ist klar, Gott hat eure Aktivität und meine Aktivität nicht nötig. Hat er nicht. Er möchte, dass wir es tun, damit wir Glück erfahren. Und da schließt sich für mich wieder dieser Kreis dessen, wenn wir produktiv sind, wenn wir etwas tun, gute Werke tun, wenn wir uns da bemühen, danach zu leben, wenn wir den Rhythmus zu leben, am Ende profitieren wir doch selbst davon. Das macht uns glücklich, das macht uns Freude. Und das Evangelium möchte ich hier nicht außer Acht lassen. Hebräer spricht über die ewige Ruhe und die liegt allein nur in Jesus Christus. Und das finde ich unglaublich erleichternd bei aller Unvollkommenheit, die wir haben. Und unsere Körper sind ja dann auch irgendwann, ja, man wird älter und man merkt, man kann nicht mehr so die Nacht wie früher. Und dann tut das eine weh, dann versagt das andere, Organe gehen nicht mehr und so weiter. Das ist ja alles diese Unvollkommenheit, in der wir leben. Und auch die Ergebnisse vielleicht sind die auch nicht immer gut. Aber das ist das, warum Jesus Christus für uns gestorben ist. Dass wir in dieser Gnade mit uns selbst, aber auch mit anderen Menschen leben sollten. Und so diese richtige ewige Ruhe, nach der wir uns streben sollen, das ist dann die ewige Ruhe bei Christus. Ich glaube, ein Stück Moment haben wir auch immer wieder davon, wenn wir in der Gemeinde so Momente haben des Friedens. Ich sage, das ist wie so ein Shalom, das ist dieser ganzheitliche Frieden. Wenn wir in der Berufung leben, wo wir merken, so, boah, so, das ist ein Stück Himmel, sagen wir manchmal so. Und das sind so Momente, wo man sagt, da kommt so diese Sehnsucht auf. Und das ist das, was Jesus Christus uns gemacht hat. Wisst ihr, bis zum letzten Punkt könnte ich dieses alles, mache ich auch, meinen Mitarbeitern habe ich es auch schon einigen empfohlen, so lebt danach. So, ich glaube, das ist von der Bibel und das ist Gott hat uns so gemacht. Bis dahin können alle mitgehen. Aber so diese ewige, tiefe Ruhe in Christus, ohne dass man etwas leisten muss, ohne dass man perfekt sein muss. Ich spreche nicht von Fahrlässigkeit, ich spreche nicht von Verantwortungslosigkeit, aber von dem Moment, wo wir einfach nicht können, wo wir müde sind, wo wir Fehler machen, wo andere Fehler machen sind. Da dürfen wir in Christus uns sicher fühlen. Und in ihm sind wir alles. Und er fängt uns auf. Er macht uns am Ende vollkommen. Und interessant ist, dass in der Ewigkeit, wenn ihr die Offenbarung aufmerksam liest, wird es wieder Rhythmen geben. Der Rhythmus wird bleiben. Da wird es Saat und Ernte wieder geben. Ich glaube, vier Jahreszeiten, weil da wird viermal von Ernten gesprochen in einem Jahr, wie auch immer das Jahr aussieht. Aber es wird wieder einen Rhythmus geben. Und das heißt, das Prinzip wird nicht weg sein, aber es wird etwas Vollkommenes sein. Wir werden nicht mehr diese Mühe haben, wir werden nicht mehr die Fehler haben. Und dank Jesus Christus, dem Lamm, der für uns das dann auch getan hat. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch da wirklich viel Weisheit, Gottes Segen damit. Und ja, vielleicht gibt es von euch Gedanken. Vielleicht habt ihr auch, ich meine, das ist meine Erkenntnis. Erkenntnis ist Stückwerk immer. Und ich lerne auch gerne dazu, wer eine Korrektur oder so hat oder einen anderen Gedanken, Ergänzung, Erfahrungen. Teilt das gerne einfach nochmal in dieser Runde. Hat da irgendwie jemand etwas mitzuteilen? Sehr, sehr gerne.
Ja, als Frau ist es vielleicht auch sinnvoll, mit dem Zyklus zu gehen. Also den hat Gott ja auch erschaffen. Ne? Und dann ist eine Phase, wo man sehr aktiv ist, Phasen der Ruhe.
Ja.
Und ist gar nicht so abwägig.
Ja.
Einfach mal sich mit auseinanderzusetzen, zu schauen, gerade wenn man Führungsverantwortung hat, in welcher Zeit treffe ich vielleicht keine sehr großen Entscheidungen, sondern
ja.
Ich schiebe es ein paar Tage auf oder
voll.
Bin mir dessen bewusst, dass gerade in mir hormonell abgeht.
Ja. Ja, danke, dass du das so offen ansprichst, weil das ist das ist ja sehr natürlich, die weibliche Zyklus, wenn es nicht alle gehört haben, ne? Dass man den berücksichtigt, weil da tickt ihr Frauen schon anders. Ich habe 5 zu Hause. Ich weiß, wovon ich rede. Aber liebe Männer, ihr habt auch einen Hormonzyklus und ich, und der ist auch da, 100%. Und wenn ihr unterzuckert seid, das ist nicht kein Joke, also wenn man nicht vernünftig gegessen hat oder einen Nährstoffmangel hat, das macht auch was mit Entscheidungen und mit Gemüt. Das ist voll. Schlaf hatten wir schon erwähnt. Ne? Aber mit dem weiblichen Zyklus, ich finde das super, dass du das ansprichst, weil es ja in gewissem Sinne auch ein Tabuthema immer, aber auf jeden Fall, ist auch ein Rhythmus. Noch Gedanken?
Dieses Prinzip von 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe, das hat Gott sogar in die Tiere reingelegt. Wir hatten mal Hühner und wir hatten 4 Hühner, aber sehr oft nur 3 Eier. Und dann haben wir uns erkundigt bei einem befreundeten Züchter und der hat gesagt, wusstet ihr, dass die Hühner, die legen 6 Tage Eier und am 7. Tag Ruhe?
Nein, echt? Hühner, das ist ja witzig.
Das eine Hühner, der Ruhetag mal am Dienstag.
Ist ja witzig. Ja, krass. Ja, witzig. Was bedeutet das für euch, wenn ihr Mitarbeiter führt? In der Gemeinde, egal wo. Zu Hause, die Familie. Was nehmt ihr da für euch mit? In der Verantwortung, wenn ihr Leiter seid.
Man soll ein Auge haben, ne? Dass wir vielleicht ein Gespür entwickeln oder irgendwie so die Info abgreifen können, sage ich mal. In welchem Belastungsstand ist der jetzt? Ist er gerade eigentlich am seinem Limit schon, weil er Nachtschichten gehabt hat oder die 3 Tage davor über die Maßen arbeiten musste und ist jetzt gerade so weit, dass er eigentlich, weil auch wenn er sonst total begabt ist und total viel auf die Beine stellen kann, aber in dem Moment kann das gerade nicht mehr sein, weil er vielleicht auch seelisch schon ziemlich ausgelaugt ist.
Ja, ja.
Muss man das irgendwie mitkriegen.
Genau, und da finde ich, also mitkriegen, wo der Mitarbeiter gerade steht. Dafür braucht ihr eine Beziehungsebene, keine Fachebene. Wir führen leider oft über die fachliche Ebene, auch in der Gemeinde. Ah, der hat die Akkorde richtig gespielt. Okay, ist gut. Die haben Sonntagmorgens alles gut gemacht, Haken dran. Aber wenn du in Beziehung mit Menschen stehst, dann merkst du, also wenn Johannes und Schröder und ich uns begegnen, dann weiß ich ziemlich schnell, geht es Johannes gut oder nicht gut. Weil wir uns kennen, ne? Und er mich auch. Und genauso mit meiner Frau, so ist das genauso auch. Wenn ich nach Hause komme, dann habe ich relativ schnell einen Eindruck und sie auch, wie es mir gerade geht. Und das kann mit dem Zustand, also was auch immer da gerade passiert ist, aber man sollte das ein bisschen mit berücksichtigen, auf jeden Fall. Beziehungsebene, was ist noch wichtig?
Ich denke an unsere ganzen lieben Mamas, die kleinen Babys zu Hause.
Ja.
Gerade in dieser Phase mit den kleinen Kindern erlebt man eigentlich in jeder Rhythmus, den man eigentlich auch braucht, vielleicht auch weiß, dass man ihn braucht, eigentlich zerbricht.
Man
schläft nicht richtig.
Ja, voll.
Man kann keinen Termin wirklich da haben, also meistens. Und wenn man dann in die Gespräche geht mit den Mamis, merkt man auch, wie sehr sie damit hadern, dass sie sich das eigentlich wünschen. Dass sie merken, ich brauche ja eigentlich meinen Schlaf oder ich brauche meine regelmäßigen Mahlzeiten. Und es geht aber nicht. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir da ermutigen, dass Gott sich auch da was dabei gedacht hat, dass es Rhythmen gibt. Aber dass es auch Ausnahmesituationen vielleicht gibt, gerade mit kleinen Kindern. Und wir haben da einfach erlebt mit unserem Haus, dass gerade da, wenn man merkt, die Umstände geben es wirklich nicht her, wenn ein Kind das nachts gefüttert werden möchte, dass die da gerade diese Ruhe in Christus so sehr braucht.
Ja.
Dass man ein Jahr hat für die Situation, dass dieser Rhythmus gerade so nicht machbar ist. Da kann ich nicht morgens immer joggen gehen, auch wenn ich will. Und dafür ein Jahr zu haben, auch das anzunehmen und dann einfach zu sagen, aber Jesus, du kannst meine Ruhe sein. Und auch klar, da versucht man sich Inseln zu schaffen. Ne? Einmal die Woche duschen wäre cool. Aber das habe ich in dem Thema einfach ganz viel erlebt, dass gerade junge Familien oder Mütter damit strugglen.
Ja, weil man vorher vielleicht auf der Beholspur gelebt hat und dann auf einmal so radikal von dem romantischen Kindkriegen hin zu schlaflosen Nächten, ne?
Ja.
Voll, ja, kann ich voll nachvollziehen auch, ja. Vielleicht nochmal kurz zu Mitarbeitern, das würde ich euch gerne auch mitgeben, weil ich denke schon, dass da von Erfahrung auch reden kann. Was sehr, sehr wichtig ist, eure gute Vorwegplanung, ne? Also denkt vorweg, welche Aktivitäten ihr machen werdet im Sinne der Leute und berücksichtigt da auch einen gewissen Rhythmus. Ich sag mal, wenn wir jetzt im klassischen traditionellen Kirchenjahr denken, ne? Wir haben Weihnachten, Ostern, dazwischen liegen auch noch ein paar Tage und dann kommt Sommer und dann kommt Vorbereitung, dann ist Erntedankfest, je nachdem wie eure Gemeinde tickt. Also meine Gemeinde ist hochaktiv, ja? Und ich glaube, wir müssen eher mal ein bisschen reduzieren in gewissen Themen. Aber wir haben auch natürlich auch viele Mitarbeiter, außer Frage. Nur dieses Vordenken, was machen wir und was machen wir nicht. Weil je nachdem, was für ein Leiter ihr seid, seid ihr inspirativ und seid so ein Motor und macht ständig was Neues. Das ist total nett und cool manchmal für Leute, aber manchmal sehr, sehr belastend. Das heißt, denkt immer ein bisschen vorweg, dass ihr in einem gewissen Rhythmus habt. Und wenn ihr was Tolles gemacht habt, als Team irgendwie etwas abgeschlossen habt, was macht man danach? Also zum Beispiel, man hat so etwas hingearbeitet, man hat einen tollen Sonntagsgottesdienst gestaltet. Auch wenn es ein regulärer ist, was tut man dann?
Feiern.
Feiern, absolut. Hey Leute, guck mal, wie viele Juden feiern. Wie viel Urlaub die haben. Noch mehr als die Deutschen. Oder die nehmen sich einfach Urlaub. Aber und sämtliche Feiertage von den Juden sind eigentlich immer Rückblickfeiertage. Das heißt, die schauen immer zurück, was hat Gott in meinem Leben getan. Das heißt, wenn ihr irgendwie als Team eine intensive Phase gehabt habt, dann feiert das. Geht zusammen essen, ladet ihr ein, habt Gemeinschaft, spricht miteinander und sagt Gott Dank. Für mich war heute Morgen, als ich auf der Bühne stand, vielleicht habt ihr es auch für euch so wahrgenommen, aber für mich war das ein Feiermoment. Ich dachte so, weil ich weiß ganz genau, was die letzten 1,5 Jahre in dem Kernteam und in dieser Gemeinde passiert ist. Und zwar richtig viel Arbeit. Und das hat mich sehr tief berührt. Und deswegen dann der Lobpreis danach, das war für mich so ein Moment, wo ich sagte, boah Herr, alle Ehre für dich. Ne, Michael? Ja, und das ist so wichtig, weil wir Deutschen neigen, von einer Produktionsstraße zur nächsten zu gehen. Ne? Und malochen, 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 malochen. Da können wir uns ein bisschen von anderen Kulturen was abschneiden. Ja, wozu?
Vielleicht ein Punkt bei Mitarbeiterführung, finde ich, empathische Mitarbeitergespräche. Wie ich mein Profil beachte, bin ich aufgabenorientiert.
Viktor, kannst du aufstehen und hier runterlegen? Viktor ist ein sehr erfahrener, langjähriger Leiter, deswegen schätze ich, dass du da bist.
Ja, ich bin ehrenamt tätig, aber in der Firma. Also empathische Mitarbeitergespräche regelmäßig. Das heißt, wo ich dann selbst reflektiere, wer bin ich? Bin ich lösungsorientiert, aufgabenorientiert? Wer sitzt mir gegenüber? Wie viel Erfahrung sind sie unterwegs? Bisschen im Job auch, das lernen wir als Führungskräfte auch mal zu berücksichtigen, welche innere Antreiber hat die Person. Ja, da helfe ich so ein bisschen im Leitcoaching einfach zu gucken, wie sie damit klarkommen.
Ja.
Also Empathie, also das wurde mir jetzt, ich habe Mitarbeitersprecher geführt, also nicht nur Zahlen, Leistung, sondern empathisch gucken und reinhören, wo stehen sie gerade.
Ja.
Und das Feedback dann halt auf der Ebene. Ne?
Ja.
Feedback ist sowieso, konstruktives Feedback ist immer gut.
Ja. Okay, wir haben 5 Minuten nur noch bis, ich glaube, wir müssen jetzt, oder wann sind die nächsten Workshops? 15 Uhr. Ach, jetzt ist mal Pause. Ich hatte noch einen Wortbeitrag hier, du hast noch was. Ja.
Also wir sind eine kleine Gemeinde und auch ein kleines Musikteam.
Ja.
Und hauptsächlich sind das Mütter. Teilweise auch Mütter, die einen ungläubigen Mann zu Hause haben oder die Männer sind auf Montage. Die arbeiten und versuchen Kinder alle unter einen Hut zu bringen. Und wir haben einen Leiter, der ist auch wirklich sehr engagiert, aber er ist auch noch Lehrer, hat auch so einen Burnout-Job Man muss auch jeden Tag 2 Stunden Auto fahren bis zur Schule.
Oh nein.
Im Grunde sind wir alle überfordert. Mhm. Auch alle sehr gesundheitlich angeschlagen. Die eine hat einen Hörsturz, die andere hat sich gerade den Daumen fast abgeschnitten und sowas. Wir sind alle angeschlagen und wir wissen gerade nicht, macht das überhaupt noch einen Sinn, Teams einzuteilen, oder hast du da einen Tipp für uns?
Ja. Weil
im Grunde fällt immer jemand aus.
Ja, also ich würde das Thema ganz offen thematisieren und zusammensetzen mit den Ältesten, weißt du, habt ihr eine Gruppe oder?
Ja.
Ja, ich würde zusammensetzen und sagen, das ist die Situation und wir krepieren gerade, ne? Also das ist so, weil hätten wir ein bisschen Zeit, hätte ich noch ein anderes Modell gemacht. Also wenn in einer Krisenphase, in einem Moment, wo die, zum Beispiel was du jetzt beschreibst, ja, dann neigen wir nach außen, also innen ist Christus, dann bist du ich mit Christus und dann ist Familie für mich das Nächste in Christus oder in die Ehe. Und wenn wir dann zu schnell drehen, geht das alles nach außen. Das heißt, hier ist es ziemlich wichtig, finde ich, die ganzen Aktivitäten der Gemeinde zu beruhigen, zu reduzieren und zu sagen, hey, Gott braucht das erstmal von uns gar nicht. Was Gott braucht, ist innige, ruhige Beziehungen erstmal mit ihm alleine, von ihm, Herz zu Herz. Und dann daraus ausgehend bauen wir Gemeinde. Aber wenn ihr kaputt seid, wenn es euch schwer gerade fällt, wenn ihr gesundheitlich angeschlagen seid, vor allem auch die Männer werden irgendwann sagen, ey, du, deine Gemeinde macht dich mehr krank als gesund, dann bringt es nichts. Ich würde das richtig einmal eskalieren lassen. Also im Sinne von eskalieren, im Sinne von thematisieren, dass man sagt, lass uns das bitte neu denken und den Kapazitäten das machen, wie es geht. Ne? Ähnlich wie bei mir kommen manchmal so, wir wollen gerne einen Chor machen und das ist eine kleine Gemeinde von 60 Leuten. Ich sage, lasst es bitte, macht es nicht. Ihr müsst keinen Chor haben. Ja, aber in der Bibel, ich sage, nee, die Bibel, also Gott kann ganz viele Formate ab. Kleine Gruppen, große Gruppen und so weiter. Weil was würdest du damit tun? 60 Gemeinde, das heißt 10, 16 müssten irgendwie da mitsingen. Aber was ist mit den anderen Aktivitäten? Naja, für den Herrn opfern wir uns. Ich glaube, das ist nicht das Prinzip. Weil wir sehen sehr viel Ruhe, Zurückgezogenheit, Intimität mit Gott, in der Familie, Lehre in der Gemeinde, Gemeinschaft, Essen. So. Und das bleibt alles auf der Strecke, wenn wir körperlich irgendwann ermüdet sind. Und daher glaube ich, es ist ein Balanceakt. Und ich glaube, wir müssen einfach darüber reden und schauen, mit den Ältesten zusammen, weise, kluge darüber nachdenken. Ja. Ja. Ich würde mir nie trauen, da ein Muster vorzugeben. Sondern ich glaube, das ist immer sehr, sehr subjektiv. Okay, gut. Ja, wenn ihr, freut mich, wenn ihr nochmal irgendwie eine Rückmeldung oder so habt, wenn ihr sagt, nochmal Korrektur oder einen anderen Gedanken dazu. Das Thema wächst bei mir, entwickelt sich. Und schön, dass ihr da wart. Und wir sehen uns ja noch hier während der Konferenz. Danke euch. Applaus